Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. Und es geht in dieser Sendung um den österreichischen Autor Roman Markus und sein Prosa-Debüt Dings. Marius Goldhorn spricht bei uns über seinen neuen Gedichtband Ying. Und wir beginnen weniger einsilbig mit einem Roman, der nichts ist für schwache Mägen. Den Einzug auf die Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2020 hat sie gestern knapp verpasst. Helene Adler wurde 1983 in der Nähe von Salzburg geboren. Ihr aktueller Roman »Die Infantin trägt den Scheitel links« zeigt auf dem Cover die Fotografie eines Mädchens, von der Autorin selbst mit Augenklappe und Teufelshörnern versehen. Denn Helene Adler ist nicht nur Autorin, sondern auch Künstlerin, unter anderem im Bereich der inszenierten Fotografie. Auf einem österreichischen Bauernhof wuchs Adler selbst auf, genauso wie die Hauptfigur in ihrem Roman, die namenlose Infantin. Adler weiß also, da darf man nicht zimperlich sein mit Stallmist, Blut und Schlägen. Julia Friese mit den unheimlichen Details.
Die Infantin trägt den Scheitel links, ist ein Roman wie ein Galerierundgang. 21 Kunstwerke stellt Helene Adler in ihm aus, die zusammen die Erzählung eines Aufwachsen auf dem Land ergeben. Die Kapitel tragen Gemälde und Kunstinstallationen, die die Autorin inspirierten. Im Namen, da wären Baselitz, die große Nacht im Eimer und Goyas, der Schlaf der Vernunft gebiert, Ungeheuer, sowie immer wieder Peter Bruegel. In den Bildern des niederländischen Renaissance-Malers findet die Adler-Protagonistin, die namenlose Infantin, ihr Zuhause. In den 80er Jahren wächst sie auf einem österreichischen Bauernhof auf. Ihre Kindheit sei ein belebtes Bruegel-Bild, sagt sie, aber Bilder sind immer das, was der Betrachter in ihnen sieht. Adler malt viel dunkler, grotesker, morbider, als Bruegel es je tat.
Es ist die schwarze Erhabenheit, die ihre Flügel ausbreitet und sich auf dem Hof niederlässt. Sie sitzt auf jedem Dachgiebel. Ich höre sie schmatzen. Die schwarze Erhabenheit ist immer hungrig. Sie besteht aus Wahnsinn, Abgrund und Kriegsüberresten. Ein Erbe, das der nächsten Generation zusammen mit Kropfband und Goldhaube andachtsvoll überreicht wird. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, sagen sie feierlich, und ich wünschte nichts sehnlicher, als dass ich an Gott glaubte.
Die Infantin fühlt sich fremd, allein. Ihre Schwestern sind Teufel auf Schlittschuhen, der Vater ein Bär und ein Trinker, und die Mutter rastet nie, aber häufiger aus. Nach einem Streit mit dem Vater hängt sie dessen Zähne, Haare und Kopfschwarte im Wohnzimmer auf. Adler trägt das Unheimliche so dick auf, dass man es beim Lesen unter den Fingern fühlt. Ihre Sprache scheint ein eigener Organismus zu sein, durch den der Katholizismus zuckt wie ein gerade enthaupteter Körper.
Mama, dein Dasein besänftigt mich, obwohl du für andere ein Ungeheuer bist. Du lässt mich Eischaum von den Mixerstäben ablecken und ich stelle mir vor, wie es meine Zunge hineindreht und langzieht und wir beide darüber lachen. Der Duft von warmen Zelten dringt in meine Nase. Der Teig ist noch ganz weich und warm. Du bist unser täglich Brot.
In beinahe jeder Szene der Kindheitserzählung findet sich der Tod. Katzenbabys treten nur auf, um kurz vor ihrem Ableben noch die Eiteraugen mit Kamillentee ausgespült zu bekommen. Flöhe und Wanzen jubeln, wenn die Infantin ins Bett geht, weil sie sich nun endlich weiter von ihr ernähren können. Und in so verhassten wie gefürchteten älteren Schwestern will die Infantin gleich mit ihren Eislaufschuhen die Schädeldecke aufsägen. Doch so brutal wie Adler die Lebensrealität der Infantin beschreibt, so zärtlich wendet sie sich der Popkultur ihrer Kindheit zu. Falco, Baywatch und Lucky Luke werden erwähnt, während Weihnachtsbäume Windohrringe wie Nena tragen. Einen besonders schönen Kontrast zum knochenkalten Österreich bieten die Kaugummiwelten aus Beverly Hills 90210, die Adler wie rosa Sticker auf ihre düsteren Bilder klebt, wenn sie schildert, wie sich die Infantin in den strahlejungen Brandon verliebt. Die Rettung aus dem Albtraum 80er und 90er Jahre Kindheit ist eben der Fernseher. Die Infantin beschreibt ihn fast zärtlicher als die eigene Mutter.
Im Innern besteht der Fernseher aus Muskeln und Nervengewebe. Das Venenkabel versorgt ihn mit Blut und Sauerstoff. Bei ausreichender Zufuhr pulsiert das Bild in prächtigen Farben. Wird die Aorta beschädigt, erlischt das Funksignal. Der Bildausfall führt zu Amnesie. Der Tonfall löst einen Hörsturz aus. Schon zweimal wurde der Fernseher notoperiert, weil es aufgrund fehlender Blutversorgung zu einem Vorhofflimmern kam. Wenn er seine Augen schließt, knistert sein schwarzes Bildschirmgesicht, als könnte man seine Träume hören, die, wie kleine Blitze, durch seinen Schlaf jagen.
In die Familiengeschichte der Infantin haben sich gleich mehrere dunkle Geheimnisse und Traumata verflochten. Die Mutter wurde von einem nahen Verwandten missbraucht, ein Cousin entpuppt sich als Bruder und der Vater betrügt die Mutter im Freudenhaus. Die Infantin will selbst nie Mutter werden. Nachdem sie einen Hund beobachtet, wie er die Nachgeburt einer Kuh auffrisst, steht ihr Entschluss. Das letzte Bild und letzte Kapitel in Helena Adlers Kindheitsausstellung zeigt sie nichtsdestotrotz als Mutter. Es folgt mit zeitlichem Abstand zum vorherig Erzählten, als sei es da, nur um dem Buch einen runden Abschluss zu geben. Es wirkt eilig, an den Rest angespuckt und angeklebt. Das hätte es nicht bedurft, denn die Infantin trägt den Scheitel links, ist kein plottgetriebener Unterhaltungsroman. Es ist ein lustvoll schmatzender Wortaufstrich aus Flöhen, Blut und Mist. Ein Kunstwerk aus dreckigen Nabelschnüren, die sich einem beim Lesen nur allzu angenehm um den Hals wickeln.
Julia Friese über Helena Adler, die Infantin trägt den Scheitel links, erschienen im Salzburger Verlag Jung und Jung. In der letzten Buchsaison hat Marius Goldhorn seinen Debütroman Park veröffentlicht. Darin reist ein junger Dichter durch Europa zu einer Zeit, als das Reisen noch unbeschwert möglich war. Unter ganz anderen Bedingungen, während der Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr 2020 nämlich, sind Marius Goldhorns Gedichte entstanden. Unter dem Titel Yin erscheinen sie nun im Corbinian Verlag und der Titel verrät es vielleicht schon, hier wird grüner Tee getrunken, Yoga gemacht und ein Zustand vollkommenen Nichthandelns wird angestrebt. Über Spiritualität und Subversion habe ich mit Marius Goldhorn gesprochen, aber vor dem Autor hören wir zunächst ein paar titellose Verse aus dem Gedichtband Yin.
Ich bin sehr erschöpft davon, in interessanten Zeiten zu leben. Erinnerst du dich an die Zeiten im Urlaub mit deinen Eltern am Buffet, als sich der Kapitalismus noch nach unwichtigem Spaß angefühlt hat? Seit 2012 habe ich ein iPhone. Seit 2020 trinke ich grünen Tee. Was ist das für ein Weg, den ich da eingeschlagen habe?
Marius Goldhorn, wenn man Ihren Gedichtband liest, stößt man immer wieder auf ein Gefühl der Erschöpfung. Man liest von einem lyrischen Ich, das um sich selbst kreist, um sich selbst und sein MacBook. Mal ist es resigniert, mal in sich selbst ruhend. Und diese Erzählstimme ist, wir haben es gerade gehört, erschöpft davon, in interessanten Zeiten zu leben. Wovon genau ist sie da ausgelaugt?
Ja, sie ist ausgelaugt von den Graphen, von den Live-Tickern, von den ganzen Sendungen. Also ich weiß noch, als ich den Militärputsch live bei Reddit mitverfolgt habe, das war so ein Urmoment, der, es passiert so viel, Ticker bestimmen mich zu krass und während Corona waren es dann die Graphen und die Zahlen sozusagen, diese Erschöpfung diesen Graphen gegenüber, diesen Zahlen gegenüber.
Interessanterweise versucht dann ja dieses lyrische Ich, seiner Erschöpfung nicht durch Stimulation entgegenzuwirken, sondern es sucht nach einer bestimmten Art von Leere. Also angestrebt wird dieser Zustand des Nichthandelns, wie ihn der chinesische Philosoph Lao Tse im 6. Jahrhundert beschrieben hat. Nichthandeln meint nicht Trägheit, schreiben sie, sondern Arbeit ohne Anstrengung, Arbeit ohne Zwang. Ist das ein Zustand, den Sie auch versuchen, in Ihren Gedichten abzubilden?
Das hat für mich auch alles eine extrem starke politische Konnotation, weil ich bin auf Lao Tse gestoßen über die Anarchietheorie, die gesagt haben, der ist eigentlich der erste Anarchist, das sagt Kropotkin zum Beispiel oder Rudolf Rocker. Und da geht es schon einfach um einen Vorschlag einer Mystik, die keine Hierarchien hat. Da fließt sozusagen alles, die ganze Zeit werden alle Grenzen überflossen. Und das versucht sozusagen sprachlich auch auszudrücken. Dazu muss ich vielleicht auch noch sagen, dass in meinem Roman schon ein Dichter der Protagonist ist und es dann eben ein Verfahren war, mir diese Gedichte des Protagonisten in meinem Roman anzueignen und eben aber thematisch zu grundieren. Und da kamen diese Lektüren von Lao Tse und dieses dauernde Überschreiten sozusagen genau richtig.
Sie bezeichnen sich auf dem Vorsatzpapier von Ihrem Gedichtband Yin als Marius Goldhorn, in dem alles fließt. Und ich stelle mir das eigentlich gerade beim Schreiben von Gedichten, die ja so stark wie kaum eine andere Textgattung von der Form bestimmt sind, ziemlich schwierig vor, in so einen fließenden Zustand zu kommen, der dann vielleicht so fließend ist, dass er keine Versgrenzen mehr kennt. Wie vereinbaren Sie da Fluss und Form?
Ich kann diese Gedichte schreiben, ich kann das sozusagen einfach anstellen. Ich kann das wie in einer Automatic Writing Art einfach beginnen. Und ich kann 10 von solchen Gedichten hintereinander schreiben, von denen werden dann halt 9 gestrichen. Das ist schon sozusagen diese Poetik, die ich mir erobert habe, die ich einfach anstellen kann und die mir gar nicht schwerfällt.
Helfen da Yoga oder Meditation, um in dieses automatische Schreibgefühl zu kommen?
Es ist ja schon irgendwie so, dass im Daoismus nicht meditiert wird in dem Sinne, weil auch das, was unter diesem Konzept Achtsamkeit steht, gar nicht im Daoismus gar nicht so präsent ist, weil bei Achtsamkeit oder bei Meditation, so wie das vielleicht im Westen jetzt betrieben wird, geht es ja in gewisser Hinsicht irgendwie die Träume und die Gedanken irgendwie abzustellen oder sowas. Den Laozi, den ich lese, der sagt eigentlich, es gibt überhaupt gar keine Trennung zwischen mir und irgendeinem Außen, ich muss gar nichts abstellen, sondern es geht genau um diese Grenze zwischen mir und dem Außen, die ganze Zeit überschritten wird. Das kommt immer wieder in dem Gedichtband. Es ist eben in mir alles drin. Ich muss nichts abstellen, ich muss nichts verweigern oder sowas. Das ist vielleicht diese anarchistische Komponente daran. Ich wehre mich da, ich muss mich gar nicht wehren gegen irgendetwas.
Diese Spiritualität, die wir ja in unserer Gegenwart auch wieder verstärkt finden in Form von zum Beispiel Lebensratgebern, die dann Achtsamkeit prägen und sich ja dann auch oft auf chinesische Philosophen berufen. Das ist ein Diskurs, von dem Sie sich mit Ihren Gedichten eher abgrenzen?
Es war schon der Gedanke, sozusagen die Mystik eben jetzt nicht den Nazis zu überlassen. Ich wohne hier im Hansaviertel in der Nähe der Siegessäule. Ich habe die ganzen erwachten oder erwachenden Corona-Leugner-Demonstranten gehört und gesehen. Und es geht eben auch nicht ums Erwachen. Es geht mehr darum, in eine Form von Kontemplation zu kommen. Der Gedanke am Anfang war immer, dass eben Kontemplation eigentlich gerade im Moment eine ziemlich radikale Haltung ist. Nicht erwachen, sondern eher einschlafen.
Kann man denn in dieser Abstinenz oder dieser Kontemplation, wie Sie sie gerade genannt haben, trotz allem noch berührt werden, was ja so ein Anspruch an Gedichte sehr oft ist? Oder streben Sie mit Ihren Gedichten eher so einen Zustand an, der frei ist von Gefühlsregungen?
Ich glaube vielmehr, dass man durchlässiger wird dadurch, wenn man vielleicht ein bisschen Ruhe verbreitet und dass die Sensorik für andere Gefühle und anderes Wollen und die eigenen Gefühle sich verstärkt. Meine Lesart dieser Gedichte sind nicht kühl irgendwie, sondern zugewandt.
Unbewusst scrolle ich durch die Liste der besten Animes aller Zeiten. Ich bin mir bewusst, 7,7 Milliarden Menschen leben gleichzeitig. Die Probleme der Globalisierung werden auf dem weiblichen Körper ausgetragen. Ich wollte den ganzen Tag weinen. Dann werden meine Sätze noch kürzer. Ich weine über dich als alte Frau im Face-Up-Filter. Ich höre diese japanischen Bambusflöten über Gedichtvideos. Du kommst immer dahin, wohin du willst. Aber jetzt gehen wir ins Bett.
Aus Marius Goldhorns Gedichtband Yin, erschienen im Corbinian Verlag Berlin. In einem Zustand des Nichthandelns und des Nichttuns treibt auch die Hauptfigur im neuen Roman von Roman Markus. Besonders produktiv wendet sich das allerdings nicht. Ziellos streift der ein Mitzwanziger durch Wien und durch sein Leben. Davon erzählt der 1991 geborene und selbst in Wien lebende Klagenfurter Roman Markus. Sein Prosadebüt heißt Dings oder Morgen zerfallen wir zu Staub und Tilman Winterling hat es gelesen.
Roman Markus schreibt und leidet, zumindest laut Selbstbeschreibung des 1991 geborenen Debütanten auf seiner Homepage. Wie er leidet auch sein Protagonist in Dings oder Morgen zerfallen wir zu Staub. Das Leiden von Dings, so der kurios einfallslose Name des Erzählers, beginnt mit einem Rauswurf. Weil es den Nachrichten, die Dings für den Teletext formuliert, an Prägnanz, Kraft und Stärke fehlt, wird er von seinem Chef vor die Tür gesetzt. Kurz darauf verlässt ihn auch noch seine Freundin und Dings steht zu Beginn eines Sommers Anfang der 90er Jahre vor den Trümmern seines jungen Lebens. Ohne Vorwarnung reißt es Dings aus seinem Trott und er sieht sich mit der Frage konfrontiert, was er eigentlich mit seinem Leben anfangen will.
Bis heute glich mein Leben einer Carrera-Bahn. Ich konnte mir zwar vornehmen, in der nächsten Kurve einmal nicht der schwarzen Plastikstrecke zu folgen, doch meine Spurführung hielt mich beharrlich in bekannten Bahnen. Meine Bürstenabnehmer verliehen mir nur Kraft, solange ich dem Altbekannten, dem Sicheren, folgte. Gestern war ich jedoch von der Fahrbahn abgeflogen, als hätte ein Kind den Handregler höhnisch grinsend bis zum Anschlag durchgedrückt.
Doch statt seinem Leben neue Struktur zu geben oder zumindest Pläne zu schmieden, lässt Dings sich durch Wien treiben und widerwillig in eine Beschäftigung als Hausmeister und Kinobetreiber in einem heruntergekommenen Bezirkskino vermitteln. Der verfallene Altbau ist von einer Gruppe Jugendlicher besetzt, die hier halbherzig das Leben im linken Kollektiv ausprobiert. Halbherzig ist Dings ebenfalls in allem, was er tut. Ohne Plan und Ziel folgt er seinem Freund JC in jeden Club und auf jede Party. Er verliebt sich ein bisschen in die wilde Jo und lässt sich mit ihr treiben. Er erkundet verlassene Gebäude, zieht von Wurstbude zu Wurstbude und trinkt sehr viel Bier. Ein Ausweg aus dieser Trost- und Perspektivlosigkeit scheint weder für Dings noch für den Leser in Sicht.
Die letzte Zeit war gespickt mit herben Niederlagen, ganz wie Kuchen oder Strudel, in dem man beim Kauen plötzlich eine dieser widerlichen Rosinen findet.
Roman Markus liebt Kofferwörter wie das Zahnarzt-Zahnpasta-Lächeln, aber vor allem schiefe Bilder. Erst schlagen Besucher in einen Club ein wie eine auf den Erdboden fallende Antriebsstufe eine Rakete, dann plättert Verputz wie Shaw von einer käsig kranken Haut und ein Händedruck quetscht stark wie diese Hydraulikscheren der Feuerwehr, mit der sie Unfallopfer aus Autowracks schneiden. Solche Lässlichkeiten dürfte man bei einem Debüt kommentarlos unter den Tisch fallen lassen, wenn es im Übrigen überzeugen würde. Aber so wie Dings durch Wien und Berlin mäandert, wankt Markus durch seinen Roman. Und schon wieder blättert irgendwo im schiefen Bild von Markus' Sprache Gebäck beim Kauen wie ein zerbrechender Tonkrug oder der Hunger treibt seine Figuren wie ein ägyptischer Aufseher mit mehrschwänziger Peitsche beim Bau der Pyramiden vor sich her.
Gerade schlafe und träume ich noch, die zerwühlte Bettdecke ist ein Strudelteig. Ich will vor den über mir wie Wellen aneinanderschlagenden Teiglappen flüchten. Doch sie stürzen auf mich herab. Ich bin die Füllung und ein Konditor bäckt einen Apfelstrudel aus mir.
Man merkt im Text deutlich an, dass hier unbedingt Literatur geschaffen werden soll. Das wiederum verträgt sich aber nicht mit den handwerklichen Schwächen des Autors. Aufgrund der Überambitionen ist das Scheitern der Geschichte umso offenkundiger. Markus fehlt es letztendlich, wie Dings beim Verfassen von Nachrichtenmeldungen, an Prägnanz, Kraft und Stärke. Ohne diese gibt es keine guten Meldungen im Teletext, ein guter Roman kann so ebenfalls nicht gelingen.
Wie der Geschützturm eines Panzers gleitet mein Kopf von einer Seite zur anderen. Konventioneller ausgedrückt, ich schüttle ihn.
Wenn der Ex-Chef beim Rauswurf nach etwas Neuem, nach Mut und Leidenschaft und nicht nach jemandem wie Dings verlangt, lässt sich das leider ohne weiteres auf den Roman des gleichen Namens übertragen.
Tilman Winterling über Roman Markus, Dings oder Morgen zerfallen wir zu Staub. Erschienen ist das Buch im Literaturverlag Droschel in Graz. Mit dem vielfältigen Verhalten von Schimpansen, und zwar aufgrund ihrer Herkunft, geht es unter anderem bei den Kollegen von Forschung aktuell gleich nach den Nachrichten. Und für den Büchermarkt verabschiedet sich am Mikrofon Miriam C.